Sportfreunde, es ist mal wieder Zeit für eine Spezialfolge. In der heutigen Spezialfolge auf Schweizerdeutsch spreche ich mit Sergio Affuso, einem Medienverantwortlichen des Schweizer Fußballverbandes. Erfahrt, wie er vom Tennis zum Fußball kam, wie er die Arbeit als Medienverantwortlicher mit den Sportjournalisten wahrnimmt und wer seiner Meinung nach beim Nationalteam der Männer das größte Vorbild im Umgang mit den Medien ist und warum. Und wie er auf die anstehende Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz blickt. Das und vieles mehr in der heutigen Folge Sportfreunde. Zur Einordnung, die Folge mit Sergio Affuso habe ich im August 2024 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Sergio, danke vielmals, dass ich hier auf Bern bin, bei Muri, beim Schweizer Fußballverband. Cool, bist du dabei in unserer Podcast-Folge, in dieser Podcast-Folge auf Sportsfreunde. Du arbeitest beim Schweizer Fußballverband. Was genau machst du dort?
Zuerst mal danke für die Einladung. Ich bin seit 2019 beim SFV, arbeite in der Kommunikationsabteilung und habe hier drei Aufgabenbereiche. Das eine ist, ich bin Medienverantwortlich der Männernazi. Andererseits leite ich zusammen mit meinem Kollegen Fabian Michel das Content-Team co-leiten, also das Team, das eigentlich den Inhalt für die sozialen Medien zum Beispiel produziert. Und meine dritte Funktion ist, ich bin im Medientrainings- und Medienausbildungsbereich tätig und verantwortlich und führe dort auch selber Medienschulungen durch für Juniorenspieler, Juniorenteams, Schiedsrichter, Trainerausbildung und so weiter. Das sind ein bisschen meine drei Fehler.
Und wie bist du dazu gekommen? Hast du sportlichen Bezug? Hast du etwas Sportliches? Hast du sportliche Karriere gemacht? Oder wie bist du dazu gekommen?
Nein, also meine sportliche Karriere war auf dem Sofa, vor dem Fernseher, sagen wir es so. Aber ich sage immer, ich bin ein Sport-Nerd, wirklich total angefressen von verschiedenen Sportarten. Und wie ich zum Job gekommen bin, ich habe im Sportjournalismus angefangen, in Tessin, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin dann auf Freiburg ein Studium machen. Ich habe am besten in Medien- und Kommunikationswissenschaft gemacht. Und während dem Studium schon in der Kommunikationsabteilung vom Schweizer Tennisverband, bei Swiss Tennis, in Biel gearbeitet. Und als ich den Bachelor beendet habe, bin ich dann 100% zum SFV. Und so ist das eigentlich entstanden.
Mhm. Und hast du immer schon wollen, den sportlichen oder den beruflichen Weg so gehen? Oder hat es sich ein bisschen ergeben?
Es hat sich ein bisschen ergeben. Mein Traum, also klar, als Kind träumt man zuerst mal von Feuerwehrmann, Pilot, Kondukteur und so Sachen, die man halt fantasiert als Kind. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass Sportjournalist etwas cooles wäre. Ich habe immer Sportkommentator gespielt. Also ich habe Formel 1 Rennen gemutet auf dem Fernseher und selber versucht zu kommentieren. Und dann so in der Zeit der Uni habe ich gemerkt, dass auch die Kommunikationsbranche mich zumindest gleich interessiert wie der Journalismus. Und habe mich immer dort mehr vertieft, auch im Studium. Und nachdem, als ich bei Swiss Tennis angefangen habe, habe ich gemerkt, dass das mein Weg wird sein. Wegen dem arbeite ich jetzt ja, für den Schluss auf der anderen Seite des Journalismus, auf der Kommunikationsseite. Aber es ist ja ein fortlaufender Austausch mit dem Journalismus und mit den Niederschaffenden.
Ja, und wenn man etwas, also ich habe selber auch Journalismus und Organisationskommunikation bis zu Winterthur rein.
Das tue ich nach ZAW.
Genau, ZAW zu Winterthur 2 Jahre studiert. Und dort, also wenn es etwas gibt, wo sie dir von Tag 1 praktisch sagen, dann ist es ist ein Gehen und Nähen zwischen beiden Seiten. Und sie sind beide voneinander abhängig. Und das wissen beide Seiten auch. Und deswegen verschätzt sich ganz, ganz selten die eine Seite mit dem anderen und umgekehrt.
Genau.
Und wie ist das? Hast du Erfahrung, also journalistische Erfahrung, sportjournalistische Erfahrung hast du auch gemacht, oder?
Ja, ich habe angefangen mit klassischen Praktika auf Sportredaktionen bei Tageszeitungen zum Beispiel. Ich habe Online-Berichte am Wochenende verfasst als Studentenjob für eine Tessiner Tageszeitung über das Eishockey-Match von Lugano und Amri oder von Basketballteams in Tessin. Und ja, so habe ich eigentlich ein bisschen angefangen und habe im Studentenfernsehen auch gearbeitet. Also Das Bild hat mich eigentlich fast immer mehr fasziniert als das geschriebene Wort. Also, wenn, dann wäre ich in richtige elektronische Medien gegangen. Und ja, eigentlich die erste Erfahrung in der Kurswahl sind wir auf journalistischer Seite gewesen.
Also, bei den Zeitungen hast du dann auch im Radio und im Fernsehen, also sonst auch?
Radio Falmer, Radio Falmer. Ich sage immer, dort fällt mir mindestens ein Element. Ich arbeite auch noch gerne mit dem Bild. Nachdem habe ich jetzt eher auf Fernsehen gesetzt, stand der Fernseher moderiert, produziert, Beiträge gemacht, geschnitten und so weiter. Und ja, schon auch bis Swiss Tennis eine von meinen Haupttätigkeiten gewesen, eigentlich der ganze Videobereich für Corporate-Videos, In-House-Videos, Social-Media-Videos. Genau.
Ist das für dich, hat dir das wie einen Vorteil gegeben, dass du, wo du die Zeiten gewechselt hast, dass du wie die Einzige schon kennt hast, dass du hast können sagen, hey, ich weiss, wie das läuft oder was die wollen, oder?
Ja, oder? Also die Prämisse ist schon, ich habe natürlich nie Journalismus auf dem Niveau gemacht, wie die Journalisten am Machen sind, mit denen ich jetzt zu tun habe beim Schweizer Nationalteam. Aber es ist klar, der Journalismus versteht, Medien verstehen und Medien schaffen nicht zu verstehen, ist extrem wichtig. Ich glaube, der grösste Vorteil, den ich auch mitgebracht habe, ist eher auch ein kultureller. Ich habe das Glück gehabt, mit deutsch-schweizer Eltern unter Sinn aufzuwachsen. Also bin ich klar eingelenkt, also es ist eine Sprache. Aber ich habe die zwei Kulturen von klein auf kennengelernt. Dann bin ich Fribourg gezogen, habe lange zu dir geschafft, wo die Stadt par excellence ist, wo zweisprachig ist in der Schweiz. Lebe selber im Röstigraben, kennen dadurch natürlich die Romandie und ihre Mentalität sehr gut. Weil man muss sich bewusst sein, in der Schweiz macht jede Region anders Journalismus und jede Region macht anders Fernsehen. Also zum Beispiel unter dem Dach von der SRG gibt es 3 verschiedene Arten und Weisen, Fernsehen zu machen. Und das Verständnis zum Beispiel ist auch extrem wichtig in meinem Job. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich das wie von Haus aus mitbringen konnte.
Dass du das wie zusammengekommen hast und auch irgendwo dir geografisches Glück gehabt hast, dass du sie abgewachsen bist. Du hast schon eine Liste angesprochen, du hast sie wie auch im täglichen oder mehr oder weniger fast täglichen Austausch. Was ist so das, fangen wir mit dem Bösen an, was ist das Mühsamste, wo du vielleicht mal gehabt hast oder täglich hast oder regelmäßig hast?
Ist es mühsam, ich sage kein Journalist. Nein, Spass beiseite. Man muss immer sich bewusst sein, wir haben nicht die gleiche Interesse. Und es braucht gegenseitiges Verständnis, aber es gibt halt auch immer wieder Sachen, die vielleicht wir auf unserer Seite nicht verstehen können, aber für Medienschaffende korrekt ist oder Sinn machen. Und dann gibt es Sachen, die vielleicht die Medienschaffenden nicht so cool finden an unseren Entscheid, aber das gehört auch dazu. Ich sage immer wieder mal, wenn es jetzt Eishaus-Zone geht, los, mein Arbeitgeber ist der SCV, ich muss für das Interesse vom SCV und vom Nationalteam schauen. Ist klar, umso schöner, wenn die Interessen gemeinsam sind mit den Journalisten, wenn alle zufrieden sind. Aber wenn es hart auf hart kommt, vertreten wir die Interessen von unserem Trainer, von unserem Spieler, von unserem Team. Nach dem ab und zu gibt es natürlich Diskussionen. Was man oft hört, ist, dass natürlich Journalisten sich immer wünschen, dass wie vor 30, 40 Jahren ist. Dass am liebsten noch mit den Spielern würden, 3 Stunden lang Einzelinterview machen. Aber man muss sich bewusst sein, die Medienwelt hat sich verändert. Es hat sich auch verändert im Sinne von, wir selber sind ja auch eine Quelle. Also wir selber produzieren auch Inhalt. Wir selber machen auch Sachen mit unseren Spielern. Unsere Partner haben gewisse Exklusivrechte. Und das ist für die Medienschaffenden nicht immer einfach zu verstehen oder nicht einfach, wie soll ich sagen, damit umzugehen. Und wegen dem hören wir da ab und zu mal einen Spruch. Aber es ist, wie man so schön sagt, im Sport part of the game.
Und das Gehen und das Nähen am Schluss, oder? Ja. Wie bist du denn vom Tennis zum Fußball gekommen?
Ja, durch einen Anruf von einem Mitarbeiter von der Kommunikationsabteilung, der dann mein Chef geworden ist, vom Chef von Baumgartner. Er hat mich gefragt, ob ich Interesse habe, mich da vorstellen und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Tennis habe ich aber selber gespielt oder spiele ich auch immer noch ein bisschen. Fußball habe ich immer auf dem Pausenplatz gespielt, habe immer mit den Kollegen am Mittwochnachmittag gespielt und im Garten. Ich habe meine Schwester und meine Mutter für die anderen ins Goal stehen und ich habe mich dann im Garten Fußball gespielt, aber ich bin jetzt nie in einem Club oder so. Ich bin so breit interessiert im Sport, dass Fußball eine von vielen Sportarten ist. Aber es ist klar, wo der SCV angeklopft hat und wo ich da nachher die Leute kennengelernt habe, ist dann mein Entscheid relativ einfach gefallen.
Und also darf man überhaupt so extrem begeistert für etwas sein, wenn man für einen Arbeitgeber ist, oder muss man da...
Sehr berechtigte Frage, weil ich glaube, es braucht es für die Sache in sich, aber man darf nicht Fan sein, wenn man beruflich unterwegs ist. Also, meine Kollegen fragen mich oft, ja, ist das mit X und Y zusammenarbeiten in der Nazi und ist das nicht mehr da speziell? Und ich sage, ja, nein. Also ehrlich gesagt, das ist mein normaler Job und es ist auch extrem wichtig, dass man mit den Spielern, die zwar weltweit bekannt sind, dass man mit ihnen umgeht, wie ein normaler Arbeitskollege. Und wenn es hart auf hart kommt, muss ich ihnen sagen, wo es durchgeht, kommunikativ und medientechnisch. Von dem her steht eine gewisse Distanz absolut erforderlich und gewinnbringend. Aber ist klar, für die Sache in sich sollte man schon brennen und eine grosse Leidenschaft haben. Ja.
Duzet ihr die Spieler? Ja. Ihr duzet?
Ja, ja. Wir duzen uns generell im Verband, vom Präsidenten bis zu jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin, auch im Team selber, duzen wir uns. Ja.
Gibt es jemanden, der besonders gut mit Medien umgeht und jemanden, wo man sagt, hey, da müssen wir jetzt noch ein bisschen schulen oder ein bisschen aufpassen?
Es gibt beides und meistens ist es auch so, ich fange anders an, man muss immer das Individuum anschauen. Jeder Spieler, bevor er Fußballspieler ist, bevor er Fußballprofi ist, ist ein Mensch und jeder Mensch ist Stärken und Schwächen. Und das ist in unserem Bereich natürlich das Gleiche. Es gibt Spieler, die eloquenter sind, es gibt Spieler, die keine Probleme haben, vor der Kamera stehen und dafür inhaltliche Schwierigkeiten haben. Es gibt Spieler, die sich zu kurz fassen, es gibt Spieler, die es nicht auf den Punkt bringen. Es gibt alles Mögliche. Ich habe gerne Leute, die sich selber bleiben. Authentisch sein ist immer noch das Wichtigste. Und ich versuche nie, also ich werde niemals versuchen, Spieler komplett zu ändern. Ich gebe Tipps, zeige mögliche Konsequenzen von möglichem Verhalten auf. Aber mein Ziel ist niemals, jetzt Spieler XY komplett zu verändern. Das wäre falsch, dann würde ich meinen Job falsch verstehen. Mit jemandem, den ich sehr gerne zusammen arbeite, im Medienbereich, ist der Remo Freuler. Er ist jetzt so einer, der kein Blatt vor den Maul nimmt. Er ist einer, der einmal auch mal ein bisschen aneckt. Und ich finde, das tut man auch. Man darf den Journalisten auch mal umgeben, wenn es gerechtfertigt ist. Und wenn man meint, hey, das ist jetzt gerechtfertigt, das ist jetzt angebracht. Aber, und das ist mir dann sehr wichtig, das ist bei Remo eben genau der Fall, da darf man sich halt auch nicht beklagen, wenn dann halt mal ein Journalist schlecht über einen schreibt. Oder wenn ein Journalist dann halt ein bisschen angefressen ist. Und dann gibt es auch schon mal eine ein bisschen kritische Frage. Und der Remo Freuler ist das beste Beispiel, weil er kommt immer, wenn man aufbietet für Medientermine. Er ist da wirklich ein Profi und eigentlich ein Vorbild. Ab und zu lässt er einen raus, kann dann aber auch einstecken und kommt dann auch wieder zum gleichen Journalist und stellt sich dann, das finde ich eigentlich wie das Wichtigste.
Was ist, also mein Einzelstädtis ist eine Einzelsportart und Fußball eine Mannschaftssportart. Wo sind da die Hauptunterschiede im Medienbereich dann zu arbeiten?
Ich muss sagen, ich habe natürlich als Kommunikationsmitarbeiter vom Verband mit den Tennisspielerinnen und mit den Tennisspielern eigentlich auch dann zusammen geschafft, wenn sie vor dem Verband gespielt haben. Also banal gesagt, wenn Stan Wawrinka oder Viktoria Golubic auf der Tour unterwegs sind, dann haben sie ihr eigenes Team. Dann haben sie auch von der ATP einen Mediensprecher, Pressekonferenzleiter und so weiter. Aber wenn zum Beispiel jetzt die Schweizer Männer für das Davis Cup Team spielen oder die Frauen für das ehemalige Fed Cup Team, das jetzige Billie Jean King Cup Team, dann sind sie von uns betreut und begleitet worden. Und bei dem habe ich eigentlich schon immer Teamsportart-Tennis auch miterlebt. Aber du hast natürlich recht, 48 Blocken von 52 sind als Individualsportlerinnen und Sportler unterwegs. Ja, es ist komplett anders. Also, sie sind ihr eigenes Unternehmen, sie müssen schauen, wie sie über die Runden kommen, wie sie selber den Coach zahlen, in welches Hotel check ich jetzt ein, welchen Flug nehme ich. Und im Fußball hingegen ist alles Konstrukt, wo der Spieler ein Teil davon ist. Und ja, das merkt man schon. Aber jetzt zum Beispiel so Klischees ins Fußball, aber nicht selbstständig können sie oder so, die nerven mich auch, weil wenn du mit ihnen zu tun hast, merkst du, das sind auch Männer und Frauen, die absolut wissen, wie das Leben funktioniert. Aber es ist klar, es ist anders, wenn du in einem Team dich bewegst.
Du hast gerade gesagt, Männer und Frauen betreuen ja auch das Frauen-Nationalteam.
Ja, wir haben beim Frauen-Nationalteam ein Pendant von mir, das ist der Sven Mikose. Er ist Media Officer beim Frauen-Nationalteam. Und wir haben auch dort einen Content Producer, der fix dabei ist. Also wir haben die eigentlich auch beim Frauen-Nationalteam jetzt ein eigenes Medien-Kommunikationsteam aufgebaut. Ich habe in der Vergangenheit, weil das Konstrukt noch nicht so stabil war, ist noch nicht so, wie sage ich genau definiert, bin ich ab und zu aushelfen. Ich habe zum Beispiel die Frauen Euro in England 2022 auch mitgemacht, dass als rechte Hand von Dominik Erb, am damaligen Medienchef, weil er hat sehr, sehr viel allein gemacht in den letzten Jahren im Frauennationalteam und bei einer Europameisterschaft kannst du nicht alles allein machen. Da wirst du kaputt gehen in den 2-3 Wochen. Und dann bin ich ihn dort ein bisschen gut assistiert und habe so auch ein bisschen Einblick ins Frauennationalteam bekommen. Ja.
Nächstes Jahr ist der EM, oder da in der Schweiz, Power-EM. Was bedeutet das für euch Verband jetzt schon?
Ich glaube, das Stichwort ist Chance. Also, das ist eine extrem grosse Chance, den Frauenfußball, aber den Fußball generell in der Schweiz noch mal grösser zu machen. Dass, ja, dass junge Mädchen sehen, was man erreichen kann, wenn man an Träume glaubt. Und es ist klar, für uns im kommunikativen Bereich gilt es, die Chance zu packen, aber dort einen Fortschritt zu machen. Man muss fairerweise sagen, sehr viel hängt auch von den Leistungen vom eigenen Team ab. Also, das sehen wir. Jetzt kann ich ein Beispiel nennen von der letzten Männer-Euro im letzten Sommer. Es ist schön und gut, dass wir schönen Inhalt produzieren, dass wir gut kommunizieren, aber schlussendlich, was die Leute primär interessiert ist, gewinnen wir gegen Italien und verlieren wir gegen Italien. Und wegen dem sage ich immer, wir müssen bereit sein, die Wellen zu reiten, wenn es ein sportliches Resultat ermöglicht. Und wegen dem hoffen wir auf gute Leistungen von unserem Nationalteam nächsten Sommer und dann werden wir bereit sein, die Chance auch kommunikativ zu packen.
Das Mannen-Nationalteam hat ja die letzten, ich sage jetzt mal, drei grossen Turniere wirklich hervorragend gespielt oder außerordentlich gut für das, was man muss immer so ein bisschen auch, finde ich, das Verhältnis gesehen, nicht nur sportliche, sondern auch das geografische, grössentechnische, Schweiz 8 Millionen und Deutschland, Frankreich, Italien, England haben ein paar Millionen Einwohner, Spanien. Wie hoch ist das einzuschätzen, auch kommunikativ, dass das so und was, wie viel hilft das, dass das Schweizer Team, ich sage jetzt mal, die letzten seit der WM 14, die letzten 10 Jahre so unglaublich gut performt hat und auch immer mehr zum Favoriten schreckt wird?
Es gibt nichts Besseres als gute Resultate, das ist klar. Gute Resultate bringen allerdings auch mit sich mit, dass die Erwartung im Land und auch in den Medien, bei den Medienschaffenden, wächst. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, die Challenge auf der einen Seite ehrgeizig sein, sich auch ehrgeizig zu zeigen. Und auf der anderen Seite halt auch immer wieder aufzuzeigen, hey, trotz allem, wenn wir die Verhältnisse anschauen, sind wir halt immer noch, ja, für ein Schlusszeichen, die kleine Schweiz. Und ich glaube, umso höher soll man dann den Erfolg werden, wo wir erzielt haben. Aber das heisst nicht, dass man sich begnügen soll. Ich glaube, es wäre immer noch mehr möglich gewesen im letzten Sommer. Das kann eben Penaltyschiessen gegen England, ab und zu träume ich immer noch davon. Und ja, eigentlich darf man sich nicht ausmalen, was noch alles möglich gewesen wäre. Ich glaube, wir müssen ehrgeizig sein, aber nie im Erwartungsmanagement vergessen, wo wir herkommen und was für eine Fußballtradition andere Länder haben. Und ich sage immer wieder, schlussendlich, wir haben vor, ich sage jetzt mal, 10, 15 Jahren müssen durch Quali zittern gegen Länder, die ja, vielleicht vermeintlich kleiner waren als wir in der Fußballlandschaft. Und wir haben die Grösseren ärgern. Und jetzt sind wir vielleicht bei den Grösseren. Und jetzt sind natürlich andere Länder, die uns ärgern wollen. Also das hat man auch nicht vergessen. Wir haben ab und zu einen Exploit geschafft, der Quali, und haben grosse Teams geärgert. Das Gleiche, wenn nicht andere Teams schaffen gegen uns. Von dem her ist es auch ganz normal, dass die Qualifikationen zum Teil nicht so einfach sind. Und das vergisst man oft, oder der Mensch gewöhnt sich schnell als Schöne, als Gute, als Erfolgreiche und vergisst es schnell wieder, was die Herausforderungen sind. Aber auch das ist part of the game, das müssen wir akzeptieren. Wir haben eine ehrgeizige Truppe, wir haben eine ehrgeizige und gewinnbringende Mentalität im Team, das merken wir. Und das ist der Captain das beste Beispiel dafür, der geht mit einer extremen Mentalität voran und das wirkt sich natürlich nachher auf das ganze Team aus. Mhm.
Gibst du Ziel vor? Oder habt ihr Ziel, wo irgendwie sagt, bis dahin, bis in 6 Jahren, wenn wir auf dem Kanal so viel Follower oder man bis in 3 Jahren den Content verbessern? Oder was wie definiert ihr Ziel definieren und was sind das für Ziele?
Ja. Also die Anzahl Follower in sich darf nicht das Ziel sein, weil wir sind, wie soll ich sagen, auch ein bisschen abhängig von den Algorithmen auf diesen Plattformen. Also wir müssen uns auch immer wieder anpassen und versuchen zu erkennen, was hat sich jetzt geändert auf den verschiedenen Plattformen, weil schlussendlich Facebook hat mal anders funktioniert, als jetzt funktioniert, und Instagram hat sich auch leicht verändert. Von dem her wissen wir nicht, wo die Plattformen werden strategisch in den nächsten Jahren. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Während der Männer-Euro haben wir die Followerzahl vom Männer-Instagram-Kanal um 45% können steigern. Das ist klar, auch dort, wenn man schaut, wann hat es die Peaks gegeben, wo Follower dazugekommen sind, sind nach der Sieg in den richtigen Spielen. Also auch da in Sachen Follower sind wir natürlich ein bisschen abhängig von den sportlichen Resultaten. Unser Ziel im Content-Team vom SFV ist, Content auf höchstem Niveau zu machen. Wir wollen uns mit den grossen Nationen messen, auch dort wieder, oder du hast Verhältnisse angesprochen, auf dem Platz. Die gelten natürlich auch in der Kommunikationsabteilung. Deutschland, DFB, hat während der Männer-Euro jemanden dabei gehabt, der nur vertikal gefilmt hat. Also der war nur für TikTok und Insta-Stories an der EM gewesen. Und wir haben insgesamt 2 Content-Producer vor Ort gehabt. Das Wichtigste ist positiv natürlich auch im Backoffice, aber vor Ort sind 2 Leute gewesen. Deutschland hat nur schon 2 Fotografen gehabt. Dann hat es noch etwa 3 YouTuber gegeben. Eben. Vertical Content Producer und so weiter und so fort. Also auch dafür versuchen wir uns mit den ganz Grossen zu messen, ohne uns zu überlupfen, weil wir natürlich wissen, wir haben niemals die Ressourcen, die jetzt England oder Deutschland haben.
Und könnt ihr das anpassen, eure Ziele absprechen mit anderen Abteilungen, mit dem Nationaltrainer, mit Spielern, wie auch immer, damit ihr das auch irgendwo vielleicht wissen, wahrnehmen und vielleicht auch irgendwo helfen, dort, wo es könnt.
Also die wichtigsten Player, im wahrsten Sinne des Wortes, sind natürlich unsere Nazi-Spieler, also auch als Multiplikatoren. Schlussendlich produzieren wir auch Dinge halt für sie, also die Bilder, die unsere Fotografen im Nationalteam schießen, die kommen natürlich auch die Spieler rüber und posten sie auf ihren Kanal. Das ist dann unter dem Brand Manuel Kanj oder Gravi Chaka oder Gregor Kobel, aber es ist Content, der von uns produziert wird. Das ist genauso wichtig für uns. Wir versuchen die Spieler und das Staff, generell das Team, so gut wie möglich mitzunehmen. Es ist auch Info-Meetings, vielleicht am Anfang vom Zusammenzug sagen wir, wir legen jetzt den Fokus auf das und das in der Kommunikation oder wir werden am Media Marketing Day das und das produzieren aus dem Grund. In-house selber arbeiten wir sehr eng mit dem Marketing zusammen, weil wir natürlich auch sehr wichtige und treue Nationalteampartner haben. Das sind Firmen, die uns natürlich ermöglichen, auf dem Niveau, wo wir sind, auch weiterzumachen durch ihre Unterstützung. Und sie kommen als Gegenleistung gewisse Sachen von uns über, unter anderem auch Inhalt, exklusive Inhalt. Also produzieren wir zum Beispiel während dem Zusammenzug auch Inhalt für unsere Partner.
Wie viel Prozent oder Tag oder Stunden von einer gesamten Zusammenkunft, wenn ihr jetzt zusammenkommt für Nations League oder College-Spiel oder was auch immer, beinhaltet dann Part Kommunikation, Part wie tun wir was, wie kommunizieren, was ist wichtig, was ist gerade aktuell? Kannst du das ungefähr sagen?
Also für mich und meinen Chef ist natürlich ein Tagesbusiness im Sinne von, es passiert jeden Tag, das passiert von morgen früh bis abends spät. Für die Spieler selber sage ich immer, sie sollen sich auf den Fußball konzentrieren können. Das sind wir da zum Filtern, das müssen wir jetzt machen, das macht Sinn, das sollte er vielleicht lieber mitmachen. Da setzen wir Spieler XY ein, weil es mehr Sinn macht als Spieler YZ. Genau für das sind wir ja da. Was man nicht vergessen darf, ist, es wird immer grösser, Fernsehen immer mehr recht, Medienschaffende werden immer mehr. Da geht es darum, bei uns ein Gleichgewicht zu finden. Etwas den Medien geben, selber können Inhalte ausspielen und Spieler trotzdem nicht ablenken von ihrem Hauptfokus, der Fußball. Ich kann jetzt ein Beispiel machen, jetzt haben wir Nations League Zusammenzug im Herbst. Es sind zwischen 8 und 10 Tage. Da wird der Spieler durchschnittlich, je nach Spieler, vielleicht einen Medientermin haben, plus vielleicht nach dem Match noch etwas. Es gibt allerdings auch Spieler, die in einem kürzeren Zusammenzug nie zum Zug kommen und die kommen dann vielleicht im nächsten Zusammenzug dann dafür ein bisschen mehr Aufmerksamkeit über. Es ist extrem individuell auch. Ein Stammspieler oder ein Captain, der wird nach jedem Spiel praktisch verlangt. Plus macht er vielleicht am Maßstab minus 1 Pressekonferenz. Also es ist schwierig zu beziffern, weil es extreme Unterschiede gibt innerhalb des Teams.
Wie tun wir definieren oder entscheiden, nach welchen Parametern wer jetzt welcher Spieler neben dem Nazi-Trainer zu einer PK kommt, soll kommen, Ja, immer.
Genau. Also wenn du das ansprichst, dann nehme ich an, geht zum Masche-1-Pressekonferenz. Das ist die Pressekonferenz, die wir müssen machen. Das sind auch UEFA-Regularien, dass wir einen Spieler und den Trainer bringen am Tag vor dem Match. Und dort geht es einerseits darum, ein Spieler zu finden, der für Medien interessant ist, der vielleicht gerade einen Bezug hat zu etwas, was passiert ist. Also es läuft besonders gut im Club zum Beispiel, oder er hat sich jetzt gerade im Team, im Nationalteam einen Standplatz erkämpft, oder ist nach langer Zeit wieder sehr schon aufgeboten. Wir tun es mit dem Trainer auch absprechen. Er darf dort auch mitreden beim Matchstart-1 natürlich. Und andererseits überlegen wir natürlich auch intern, was ist für uns strategisch sinnvoll. Wir versuchen gewisse Spieler auch zu schützen, vielleicht Spieler, die gerade in der Kritik stehen, tun wir dann nicht nochmal exponieren, sondern bringen jemand anders. Vielleicht ab und zu, wenn wir auch gewisse Themen setzen, sagen wir, jetzt gehen wir auf Goalie-Diskussion oder jetzt gehen wir eher auf Diskussion im Sturm, wo ein grosser Konkurrenzkampf kann sein. Von dem her sind es strategische Überlegungen, aber auch ein praktisches Denken, was gerade Sinn macht. Der sprachliche Aspekt hat man auch nicht vergessen. Wenn wir auf Andorra gehen, spielen, macht es Sinn, dass Ricardo Rodriguez vielleicht auch spanische Antworten kann geben kann, der ausländische Journalisten. Wenn wir in Genf spielen, ist es immer gut, wenn wir einen Roman können bringen, weil er dann Französisch auch reden kann. Das sind alles so Aspekte, die man versucht zu berücksichtigen, im Wissen, dass man nicht ganz alle zufriedenstellt.
Wer ist, oder anders gefragt, vorhin noch eine andere Frage vorweg. Du hast vorhin gesagt, Tag und Nacht sind dir am Arbeiten. Kannst du, ich meine, Tag und Nacht heisst ja auch, gerade in der heutigen Zeit von Social Media, eigentlich gibt es kein Feierabend, weil immer irgendwas passiert, immer, oder? Also mein Beispiel jetzt, ich bin irgendwann noch recht lang wach und am Morgen um 1 kommt dann ein Wochenende und am Morgen um 1 kommt die Nachricht einmalig vom Kicker, Christoph Daum ist gestorben. Und irgendjemand muss das ja gemacht haben, morgen um 1. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auf eurer Seite genauso ist, dass ihr zwar nicht logischerweise 24 Stunden arbeitet, aber wie fast 24 Stunden am Job denkt. Kannst du abschalten? Kannst du sagen, Laptop zu, so jetzt, ich fahre rein und alles andere, das sieht mich erst wieder morgen Morgen gemacht?
Schwierig. Also du hast ein extrem gutes Verständnis für unseren Job. Kompliment. Es ist tatsächlich so, dass ich muss vielleicht also unterscheiden zwischen den Phasen, wo wir im Team unterwegs sind und den Phasen, wo wir auch für das Nationalteam arbeiten, aber sag jetzt mal vom Büro aus, wenn nicht gerade Match oder Zusammenzug anstimmt. Während dem Zusammenzug läuft das Handy immer. Also es schaltet nicht ab bei der Nacht. Es kann immer etwas sein, es kann immer etwas passieren. Es sind lange Tage, weil wir viel zu tun haben. Aber wie auch du gesagt hast, es gibt Sachen, die am Morgen früh passieren. Es gibt Sachen, die am Abend spät passieren. Während wir Zusammenzug abschalten, ist schwierig. Ich glaube, das Gesündeste ist, wie schon mit einem Wissen im Zusammenzug zu gehen, dass man jetzt einfach 10 Tage lang unter Strom wird stehen und dass das normal ist. Das beste Abschalten ist wahrscheinlich selber Sport machen, aber es ist Murphy's Law. Wenn ich mal eine halbe Stunde schocke, während wir Zusammenzug der Leute das Telefon 5-mal während diesen 30 Minuten, ist so ein Klassiker. Beim Essen versuchen wir auch noch Gespräche haben, die vielleicht nicht zwingend den Fußball betreffen. Aber auch dort, wenn das Handy vibriert, schaut man gerade drauf, was ist jetzt. Das ist ja völlig normal. Außerhalb der Zusammenzüge, ich sage, der Job des Media Officer hat den Vorteil, dass man sehr viel sich selber einteilen kann. Schlussendlich interessiert es niemand in der Chefetage, da, ob ich jetzt am Morgen um 8 oder am Morgen um 9 den nächsten Zusammenzug vorbereite. Was ich versuche, ist, die Anfragen, die ich bekomme, so zeitnah wie möglich zu beantworten. Aber all das, was nicht zeitgebunden ist, es interessiert niemand, ob ich jetzt das am Abend mache oder am Morgen. Und da kann man sich auch die Freiheit rausnehmen, vielleicht gewisse Flexibilität sich auch beinehmen. Und auf der anderen Seite aber ja, muss man sich halt bewusst sein, es ist nicht ein 8-5-Job. Wir sollten ab und zu mal am Abend erreichbar sein. Wenn es etwas Dringendes gibt, dann gibt es halt ein paar Telefone, auch wenn man frei hat. Das ist ein Gehen und ein Nehmen, auch in diesem Bereich. Und schlussendlich machen wir den Job, weil man ihn gerne hat und weil man mit Leidenschaft dabei ist. Es gehört alles dazu. Oder Wladimir Petković entschieden hat, nach Bordeaux zu gehen, bin ich in der Body in Tessin. Dann habe ich mit meinem Chef telefoniert und wir haben entschieden, dass ich zurückkomme, dass ich aus der Ferien aus dem Tessin zurückreise, über die A2 auf Bern fahre. Und dann haben wir die kommunikativen Herausforderungen zusammen gemeistert. Es ist part of the game. Wo es mir gelungen ist, abzuschalten, ist an den Olympischen Spielen. Dort bin ich 11 Tage lang als Fan unterwegs gsi, habe 11 verschiedene Sportarten in 9 Tagen gesehen, plus die 2 Reisetage. Und dort konnte ich wirklich mich auf das fokussieren, was ich gesehen habe. Es war so inspirierend, dort in Paris all die fantastischen Sportarten und Sportlerinnen und Sportler zu sehen. Dort habe ich, wirklich mal 2 Wochen nicht gearbeitet.
Hast du, außer jetzt, außer es ist jetzt Olympische Spiele, du kannst jetzt dort hingehen, hast du fixe Ferienzeiten oder kannst du dir fixe Ferien nehmen? Also weißt, ich kann mir das vorstellen, wenn du sagst, hey, ich will gerne mal im Sommer 2 Wochen weg oder ich will im Winter Weihnachtsferien mit der Familie. Irgendwie so in dem Bereich, wo er ganz normal ist in einem anderen normalen Beruf auch. Gibt es das bei dir?
Also wir sind ja auch keine Maschine. Also Ferien sind ja auch schon noch wichtig und wir haben da sehr gute Bedingungen beim SFV. Aber es ist klar, man muss den Kalender führen und zuerst mal rot anstreichen, wenn man mit der Nazi unterwegs ist. Wenn man die Woche vor dem Zusammenzug will, auch nicht unbedingt in die Ferien, weil dann muss man viel vorbereiten, dann muss man das Kader bekannt geben und so weiter. Dann haben wir die Auslosungen für die Qualifikation, die man abdecken muss, wo man je nachdem auch vor Ort ist. Mein Chef und ich. Von dem her sind viele Wochen weggefallen als mögliche Ferienoption. Man muss halt sich ein bisschen anpassen. Es fällt mir halt ohne Kind auch ein bisschen leichter als jetzt, ein bisschen ältere Kollegen, die schon Familie haben. Aber auch da, es gibt eine Lösung für alles. Aber eine gute Organisation ist schon Voraussetzung. Ja?
Aber ihr könnt sozusagen mehr oder weniger, wenn ihr einen Kalender habt, jetzt für 2025, dann könnt ihr sagen, da geht es sicher nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Dann wüsste der das Gröbste bitte davor schon.
Also den Dienstplan machen für das Content-Team, und ich da mit dem Fabian Michel machen, ist auch eine Herausforderung, weil die Teams sind ja nicht gleichzeitig unterwegs. Wir haben die U21 von den Mann- und Männer-Anazi, die gleichzeitig unterwegs sind. Also zum Beispiel das Frauennationale Team ist nicht gleichzeitig unterwegs. Also die brauchen die Ferien in einem anderen Moment als die bei den Männern dabei sind. Und so weiter und so fort. Plus eben davon nicht vergessen, der SFV tut natürlich medial und kommunikativ nicht nur Nationalteams betreuen, sondern auch Schweizer Richter, Trainerausbildung, Schweizer Cup, Frauenfußball, Frauenliga, Frauencup. Also es gibt ganz viele Produkte, wo wir involviert sind. Und da alles aneinander vorbeizubringen, die Individualwünsche respektieren, aber nie, die kommunikativen Ziele außer Acht zu lassen. Das ist eine Herausforderung, aber für das sind wir ja da.
Gibt es etwas, wo du, wenn du dir könntest, etwas wünschen für den SFV in den nächsten, sagen wir mal, für die beiden Männer und Frauen-Nazi, die nächsten 5 Jahre, wo du sagst, hey, das wäre mega geil, wenn wir das erreichen, oder wenn wir dort dann wieder kommen, ob es jetzt sportlich oder kommunikationstechnisch oder wie auch immer.
Es klingt fast ein bisschen kitschig, aber ich bin noch so beeinflusst und geflasht von der Erfahrung an der Euro, dass Fans bei allen Nationalteams so Gas geben, wie während diesen Spielen der Europameisterschaft. Da muss man wirklich der Fankurve Schweiz und allgemein allen Schweizer Fans ein riesiges Kompliment machen. Die Stimmung in diesen Stadien in Deutschland war einfach unglaublich gewesen. Alle unsere Spieler waren davon geflasht. Und manchmal sind Spieler, die sich die grössten Stadien der Welt gewöhnt sind. Aber was in Deutschland abgegangen ist, unsere Fans haben durchgesungen von erst bis letzter Minute. Ich habe jetzt noch das Bild vor Augen, wo nach dem Goal von Brill, so Minute 2 nach dem Goal von Brill gegen England, habe ich die Kurve geschaut und die Kurve, die hat wirklich bebt. Also das rote Meer an Leuten, das ist gesprungen, gesungen. Das ist so ein cooles Feeling, in so einem Ambiente zu arbeiten. Und es hat auch eine Auswirkung auf die Sportler, auf die Sportlerinnen. Und von dem her, wenn wir etwas wünschen, dass wir weiterhin das Glück haben, so coole Fans da so gut unterstützt zu werden. Ich habe auch Corona-Zeit erlebt, wo wir ein Nationalteamspiel ohne Fans hatten. Und jetzt habe ich das Privileg, Deutschland zu erleben. Ja, ich wünsche mir, dass in den nächsten Jahren oder in den nächsten 5 Jahren, wie du gesagt hast, die Unterstützung weiterhin so gross ist, wie jetzt an den letzten Spielen. Da kommen Gänsehaut über während dem Arbeiten. Das war wirklich abartig.
Das kann man vorstellen, dass der wirklich. Also ich kann es von mir aus nur aus der Fanzone bzw. Public Viewing sagen. Ich habe jeden Match oder jeden Gruppenmatch plus dann, was dazukommt, ist, in der K.O.-Phase irgendwo in Oster oder sonst irgendwo geschaut, Public Viewing im Prinzip und mit anderen Leuten. Und in Ulster, Barbecuing, das ist abgegangen. Das ist auch vollkommen egal gewesen. Gegen England war klar gewesen, irgendwann, oh, das kommt jetzt böse schiffen. Und dann sind alle unter dem Dach gesegelt. Aber die Unterstützung war immer noch da gewesen. Und sobald es aufgehört hat zu regnen, sind wir wieder raus und sind alle wieder raus und haben sich verteilt. Und das ist, glaube ich, schon unglaublich ja, speziell auch, wie sich, ich meine, in Deutschland ist es fast wie klar, weil dort ist Fußball, Sport als absolut Nummer eins. Da gibt's, es kommt fast kein Sport mehr an. In der Schweiz hast du ja schon auch andere Sportarten, Wintersport, Tennis und so weiter, wo ja, jetzt nicht auf dem gleichen Level, aber ähnlich beliebt sind. Oder? Und dass das trotzdem immer, vor allem an EM und WM sind, die Nationalmannschaft begeistert, das ist natürlich auch wieder ein Gehen und ein Nehmen. Ich meine, wenn die Nazi so unglaublich gut spielt und auch zeigt, hey, wir kämpfen auf dem Platz und wir geben uns nicht auf, dann schwappt das auch zum Publikum über.
Genau.
Ja, ja. Hast du persönlich noch Ziel, wo du erreichen willst? Also zum Beispiel, also würde jetzt die Frage mit dir, bleibst du für immer beim SC Bau oder willst du nur nach höherem Streben?
Ui, das ist euch ein Feind. Ich würde jetzt nicht eine Priorliste machen. Nein, ich glaube, es ist nicht ein Job, den man das Leben lang machen kann, weil es fordert schon vieles. Es ist ein Privileg, den Job machen, den ich mache. Aber man muss sich auch bewusst sein, man ist um 2025, ich glaube, 98 Tage habe ich auswärts geschlafen, nur schon aufgrund von den Nationalteams. Ohne Medienschulungen, ohne andere Sachen, wo ich unterwegs war. Also man muss sich bewusst sein, man investiert viel, man kommt aber auch viel zurück über. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich noch weitere... Gut, ich weiß nicht, wenn ich pensioniert werde, bis dann, wo wir das Pensionsalter sind, aber sagen wir mal 40 Jahre oder 35 Jahre, denke ich nicht, dass ich 35 Jahre lang den Job machen. Und ich glaube, die heutige Generation zeichnet sich auch ein bisschen dadurch aus, dass man ehemals den Job wechselt, dass man Neues sieht, dass man sich weiterbildet, dass man in einer anderen Medien sich auch austoben will. Aber momentan habe ich absolut Spass. Ich habe fantastische Arbeitskollegen, einen super Chef mit dem Adrian Arnold. Mit ihm macht es extrem viel Spass. Ich habe extrem viel auch lernen von ihm. Die Zusammenarbeit mit ihm ist wirklich super. Von dem momentan bleibe ich da. Und es ist wahrscheinlich auch bei mir ein bisschen von Turnier zu Turnier denken. Wir haben jetzt auch gesehen, nach der Euro haben diverse Spieler den Rücktritt bekannt gegeben. Ich glaube, wenn ich dann mal mich entscheide, in einen anderen Bereich zu arbeiten, in einen anderen Sektor, dann wird es wahrscheinlich auch nach einer Kampagne sein, also nach einem Turnier respektive vor einer Qualifikation. Aber bei USA machen wir da definitiv weiter und wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Können
wir uns auf etwas freuen, ja, glaube ich. Ja. Am Schluss habe ich noch eine Frage. Hast du ein Lebensmotto oder ein Motto im Beruf, wo du dir irgendwann angeeignet hast, mal gehört hast von jemandem oder von einem Spieler oder wie auch immer aufgestoppt hast, wo du dachte, hey, das wär's und das hilft mir oder zum Weitermachen?
Tiefgründige Frage. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie einen coolen Satz rausschiessen, aber nein, ein Motto in dem Sinn habe ich nicht, aber ich bin ein ehrgeiziger Mensch, ein Mensch, der überzeugt ist, dass man die Sachen so gut machen soll, wenn man sie macht, dass man mit Leidenschaft dabei sein soll. Und ich nehme mir jetzt, es ist vielleicht nicht ein einzelner Satz, aber ich nehme mir schon ein Beispiel am Verhalten von unseren Topspielern, mit welcher Mentalität die ans Werk gehen. Und sie wollen eigentlich jedem Trainingsspiel die Besten sein. Die wollen einfach immer das Maximum rausholen. Das sind Profis durch und durch und Winnertypen. Und ich glaube, das kann man ableiten auf jeden Job. Jeder kann in seinem Kleinen versuchen, das Beste rauszuholen. Ob jetzt das mit ja, ab und zu Extrameilen gehen ist oder mit viel Überzeugung an die Sache zu gehen oder mit ja, vielleicht einem zusätzlichen Effort. Ich glaube, jeder kann in seinem Bereich versuchen, das Maximal rauszuholen. Und das muss unser Ansporn sein, auch in der Kommunikation. Dass man das, was man selber kann, beeinflussen kann, so gut wie möglich beeinflusst, dass, wenn es so rauskommt, wie man es jetzt selber wünscht.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Schluss. Weißt du was?
Nervig.
Hey, danke vielmals, Sergio, dass du dabei gewesen bist bei Sportsfreunde.
Mich freut.
Hat mega Spass gemacht und ja, alles Gute weiterhin dir und dem ganzen SFV und der Nazi.
Vielen Dank.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.